Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen von Japan bis Brasilien. Hier ist sie, die neueste Ausgabe Guerilla FM. Ich heiße André Kapinski und euch herzlich willkommen bei uns wie immer unsere charmanten Gastgeber
Petra
und Anthony Owen. Hallo.
Hallo. Was gibt's Neues?
Meinst du jetzt in der Welt oder?
Nö.
Oder in unserer Welt hier.
Genau.
Ich glaube, er meint in unserem Mikrokosmos.
Neues aus dem Guerillaland.
Ja, ist auch nicht schlecht. Was war das? Ach, hör bloß auf. Lass uns über Marketing machen und Vertrieb. So, genug aus dem Guerillaland. Also Guerillaland, wir waren letzte Woche bei der Frage der Abschlusstechniken.
Richtig.
Und
waren bei der Konklusion stehen geblieben, lieber abschließen als abschießen, um mit einem Schalenwitz die Runde zu eröffnen.
Genau. So, und die wichtigste Frage ist ja immer noch, die brauche ich überhaupt erstmal eine Abschlusstechnik, ja? Und will nochmal wiederholen, dass ich glaube, dass wenn man den Beginn richtig macht, also sich an den Kundenthemen orientiert, an den Problemen, wirklich zuhört, diese Dinge sauber immer wieder kommuniziert, um rauszufinden, was will der denn erreichen, was will derjenige, der was bei mir kaufen soll, und dann mein Angebot zu schreiben, dass ich die Themen, die Probleme, Herausforderungen, Resultate, die er will, in meinem Angebot wieder aufnehme, ihm zeige, dass er das mit den Produkten oder Dienstleistungen, die ich habe, erfüllen kann. Und dann nach der Verhandlung bei ihm sitze, um zu sehen, wie es weitergeht, dass dann meistens ich nur fragen muss, okay, wann fangen wir denn an? Oder was steht noch im Wege, dass wir jetzt anfangen könnten? Und dann haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, über diese Frage, über diese Fragetechnik, oder ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, diese Schweigetechnik sozusagen, eine Frage zu stellen und dann die Klappe zu halten und drauf zu warten, dass von dem anderen eine Reaktion kommt. Und ich möchte das nochmal als Anlass nehmen, dass wir das mal ausprobieren, was wir machen, wenn der jetzt nichts sagt. Also wir nehmen mal wieder jetzt Andi. Andi versucht jetzt mal nichts zu sagen, was ja in sich schon ganz schwer ist. Aber er sagt jetzt mal nichts auf eine Frage, weil ich verkaufe ihm jetzt irgendwas. Was soll ich ihm verkaufen, Petra?
Verkauf ihm mal eine Energieberatung.
Boah. Oh, da hast du ja mit uns bei uns beiden hier den absoluten Volltreffer gelandet. Also nachdem wir jetzt schon mehrere Tage über dieses Thema gesprochen haben. Wir haben schon die Energieverbraucher bei ihm im Haus aufgenommen. Wir haben also all die Dinge gemacht, die ein Energieberater so tut. Das ist sowas Langweiliges, wir wollen das eigentlich gar nicht. Aber ist egal, wir machen das jetzt, weil Petra sich das wünscht. Also sitzen wir nun final da. Was kostet denn das, Petra? Das ist so eine Energieberatung jetzt für sein Haus? Petra zieht einen Flunsch.
Ich habe ein Haus? Ach so,
ja, okay, stimmt. In unserem Beispiel.
Pauschal 600 Euro.
Okay, Flatrate. Energieberatung pauschal 600 Euro. Und das hat Andi auch vorliegen in der Zwischenzeit. Und nachdem er sich quasi von seinem Herzflimmern erholt hat, sitzt er mir also gegenüber. Und ich versuche jetzt diese Abschlussfrage zu stellen und sage, also Herr Kapinski, nachdem wir ja in den letzten Wochen auch bei Ihnen in Ihrem Haus all die Energieverbraucher aufgenommen haben und jetzt auch eine Idee haben, was Sie da einsparen können, was steht denn noch der Beauftragung durch Sie jetzt im Wege? So, jetzt bin ich die Stimme aus dem Off. Jetzt sagt der nichts.
Genau.
Jetzt habe ich schon 15 Sekunden rum und der redet einfach nicht. Wie man ja nicht hören konnte. Was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt die spannende Frage. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich warte jetzt einfach, ob der jemals redet. Gucke mal in meinen Kalender, gucke in die Luft und so. Und jetzt muss ich jetzt irgendwie. Und jetzt muss ich ja irgendwie diesen Knoten lösen. Und wie könnte ich denn das machen? Und das ist so eine halbfiese Technik. Also das ist was ich in Amerika mal gelernt habe und was auch dann funktioniert, wenn man sich's dann traut, so zu sagen. Ich würde jetzt sagen, also wir machen das nochmal. Herr Kapinski, was steht denn jetzt der Beauftragung dieser Energieberatung jetzt noch im Wege? Meine Mutter hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob sie mir da zustimmen würden, dass Schweigen zustimmen bedeutet.
Boah. Mutter, verzeih.
Nein, das kann jeder jetzt machen. Man ruft seine Mutter an und sagt, du Mutter, sag mal, Schweigen bedeutet Zustimmung. Und dann sagt die, warum soll ich das sagen? Ist egal, sag einfach mal, Schweigen bedeutet Zustimmung. Und wenn die dann sagt, ja, ja, das stimmt, Schweigen bedeutet Zustimmung, dann kann ich das benutzen.
Vor allen Dingen, wenn er dann das Geschäft ablehnt, kann man sagen, ey, willst du meine Mutter beleidigen, Mann?
Ja. Nein, es wird ja niemand sagen, nein, ihre Mutter hatte Unrecht. Was wir damit machen, ist quasi nochmal einen Impuls zu setzen, jetzt muss er ja was sagen, weil sonst gehe ich davon aus, wenn er jetzt nichts sagt, sage ich, dann freue ich mich, sie im Kreis meiner Kunden zu begrüßen. Ja?
Im erlauchten Kreis.
Im sehr erlauchten Kreis. Das ist wie in meinem Crossing-Netzwerk. Das muss ich nochmal kurz erzählen, weil ab und zu kriege ich Anfragen von Leuten, wo ich überhaupt keinen Plan habe, wie die auf die Idee kommen. Ich kenne die nicht, ja, wisst auch nicht, wer ich die kenne. Und die schreiben nichts. Die schreiben nur, ja, nehmen Sie mich in Ihr Netzwerk auf.
Den Standardtext, der drin steht.
Wahrscheinlich. Und ich ignoriere das immer. Ich muss mir mal einen Standard-Gegentext ausdenken und sagen, woher soll ich Sie kennen, warum sollte ich Sie in mein Netzwerk übernehmen? So eine willkürliche Sache soll das ja auch nicht sein, dass man bei mir im Crossing-Netzwerk...
Wir sind ja hier nicht bei Facebook.
Nee. Wo wir alle Freunde sind. Also, aber davon unabhängig. Es ist wirklich so, dass man diesen Punkt nehmen kann. 20 Sekunden hat jemand nichts gesagt, zu sagen, wissen Sie, meine Mutter hat mir beigebracht, Schweigen bedeutet Zustimmung. Heißt das, ich kann Sie im Kreis meiner Kunden begrüßen? Also, die Traute zu haben, auch das zu fragen nach 20, 25 Sekunden, kein Ton. Im Normalfall sagt er spätestens dann jetzt, warum er nicht Ja sagen konnte. Ich habe ja versprochen, das ist eine harte Technik. Viele werden da jetzt sitzen und sagen, hallo, ja. Nichtsdestotrotz, es ist, bevor ich keinen Auftrag kriege, zumindest einen Versuch wert, das mal zu machen.
Nur nochmal zum Verständnis für mich.
Ja.
Bist du sicher, dass das denn so oft passiert, dass mein Gegenüber so lange schweigt? Also das ist jetzt fast eher die Verwirrung bei mir, dass ich mich frage, wer sagt denn dann einfach nichts?
Es gibt zwei Fälle. Das häufigere ist, dass der Verkäufer nach 3 Sekunden nicht mehr schafft, die Klappe zu halten und anfängt, eine weitere Frage zu stellen, eine andere oder andere Dinge nochmal aus seinem Fundus an Eigenschaften seines Produkts vorzaubert und dann sagt, ja, und ich will da nochmal erwähnen, dass das Auto ja in 3 Metallic-Lackierungen kommt und so und sozusagen die Türe oder den Sack immer wieder neu aufmacht, ja.
Hm.
Das ist das Häufigste, was passiert. Das andere ist, dass jemand sagt, ich bin mir nicht so sicher, wissen Sie, weil das ist so ein Problem mit der Rate oder so, ja.
Hm.
Ich weiß nicht, ob ich die mir leisten kann.
Hm.
Aber es gibt durchaus Leute, das liegt an deren Art und Weise, wie die zu Entscheidungen kommen, die sehr viel länger brauchen. Und wir selber sitzen ja da und 20 Sekunden sind, wenn man da sitzt, dann schon eine Ewigkeit, wo man denkt, ach je. Wichtig ist nur, muss ich merken, wer zuerst spricht, behält das Produkt, ja. Wenn ich also weitere Argumente liefern will, dann bleibe ich am Schluss auf dem Produkt sitzen. Der andere, der mir was sagt, gibt mir die Möglichkeit, dass ich eine Art Anfasser habe, also eine Art einen Griff, an dem ich mich weiterarbeiten kann.
Naja, vor allen Dingen mal küchenpsychologisch ausgedrückt, wenn du dann weitersprichst, dann lenkst du ja tatsächlich dein Gegenüber davon ab, diese Entscheidung zu treffen.
So ist es.
Also dann kommst du mit der Metallic-Lackierung und
dann
der
ist
Durchschnittsmensch
zurück, ja.
Hört dir ja sogar auch noch dankenswerterweise zu und ist dann aber nicht mehr bei dem Ding, ja, Kauf oder nicht.
Genau.
Hm.
So und die meisten Menschen wollen halt die Frage nicht stellen, weil sie Angst haben, dass sie ein Nein bekommen. Und das Nein ist...
Und je mehr sie dann reden und drumherum reden und immer wieder, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit des Neins.
Genau.
Oder desto größer wird das Nein.
Hm.
Ja, es gibt auch so ein Timing-Problem in diesem Ganzen. Ja, das ist so ein bisschen wie bei jeder Sportart, wo ein Ball im Spiel ist. Ja, wenn es geht eben ums Timing. Ich muss zur richtigen Zeiteinheit diesen Ball treffen, ja, der da im Flug sich befindet, wenn ich Tennis spiele oder Fußball oder was auch immer. Und so ähnlich ist das auch bei uns im Verkauf. Und meine Erfahrung ist, dass man am Anfang sehr viel häufiger zu früh fragen muss, als dass man wartet und hofft, dass es, wenn man später fragt, was wird. Also eher das Riskieren, dass derjenige sagt, wie kommen Sie denn darauf, ich habe noch ganz viele Fragen, ja, wie ich soll jetzt kaufen. Ja, das ist mir am Anfang lieber, um dieses Timing zu entwickeln, wo ist dieser richtige Zeitpunkt gekommen. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man machen kann. Man kann im Geiste so tun, als ob derjenige kaufbereit wäre und klärt Nachkauffragen ab. Also Fragen, die eigentlich erst entstehen nach dem Kauf. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du würdest jetzt einen neuen Drucker dir ansehen und ich wäre ein Verkäufer, der dir eben einen neuen Computerdrucker verkaufen will. Hm. Und jetzt kann ich, wenn alles durch ist, also ein Angebot liegt vor und alles ist soweit da, kann ich jetzt in meinem Kopf mir vorstellen, also angenommen, Herr Kapinski hätte jetzt zugesagt, also Andi würde jetzt kaufen wollen, dann müsste ich doch mit ihm jetzt abklären, wann er die Lieferung dann haben möchte. Und dann würde ich sagen, möchten Sie gerne das am 14. April geliefert haben oder am 20. April?
Nee, weiß ich nicht. Entweder hast du den Witz schlecht erzählt, sorry, oder aber es käme jetzt für mich, so wie ich es höre, dann doch so ein bisschen plump rüber. So. Ja, aber was? Weißt du, so gefällt Ihnen der Drucker? Ich bestelle zwei, drei Fragen. Ja, soll er denn morgen oder übermorgen kommen? Würde ich auch sagen, ja,
Nee. Wir sind, also, darf nicht vergessen, wo wir immer sind. Wir müssen immer den gesamten Prozess durchlaufen. Das werden die am Anfang machen. Wir haben alles durch. Du hast den Preis verliegen und so weiter. Und ich sage jetzt, nachdem alles da ist, jetzt sage ich, Herr Kapinski, möchtest du das am 10. oder am 14. April geliefert haben? Und dann sagst du, nee, mir wäre eigentlich der 12. lieber. Und das ist inkludiert den Kauf. Wenn du das sagst, dann hast du das Ding gekauft. Ja, ist keine Frage. Nicht gut, Andi?
Ja, doch. Doch, klar. Also ist es, ich denke halt daran, was wir vorhin schon vor der Sendung besprochen haben. Geht das jetzt in diese Richtung, dass du sagst, auch selbstbewussteres Verkaufen ab einem bestimmten Punkt?
In dieser Abschlussphase, das ist ja nun die, wo du die ganze Arbeit gemacht hast, da darfst du auch durchaus nach Terminen oder ähnlichen Dingen fragen. Und das ist sowas. Du stellst jemand eine Wahlmöglichkeit, die in beiden Wahlmöglichkeiten beinhaltet, er hat gekauft. Indem du sagst, wollen Sie Lieferung am 7. oder am 14. Und wenn er dann sagt, nee, am 12., dann hat er gekauft.
Eben, was der Jurist konkludentes Handeln nennt, sozusagen.
Genau.
Ja, das kenne ich eben, wie ich schon sagte, aus der Praxis. Ich habe da stellenweise den Telefondienst gemacht und da ist es dann eben auch so, wenn Patienten fragen, und das ist jetzt mein Glück, ich wünschte es jedem Hörer, dass er die Möglichkeit hat, das auch mal so zu erleben, weil natürlich ist mein Interesse, dass das Patienten werden, primär auch da, aber es ist für mich nicht so wichtig im Leben wie andere Dinge. Deswegen hatte ich vielleicht eine andere Lockerheit und die, muss ich aber im Nachhinein sagen, die hilft. Weil ich mir dachte, naja gut, okay, wenn es nicht klappt, ist jetzt auch nicht dramatisch, in 10 Minuten ruft der Nächste an. Also das klingt jetzt echt mega arrogant oder dekadent oder verwöhnt, aber das war eben eine Glückssache. Und da habe ich tatsächlich auch an mir selbst gemerkt, ohne dass ich mir jetzt Pläne gemacht habe oder so callcentermäßig mir so ein Dialogplakat an die Wand geklebt habe, was sage ich wann, sondern dass ich irgendwann gemerkt habe, auch mein Bauchgefühl sagt mir, der findet das alles ganz dufte. Und ich sage, na, an welchen Tagen können Sie denn gut? Dann würde ich Ihnen einen Termin eintragen, ohne zu fragen, ja, möchten Sie denn jetzt kommen? Hab ich Sie übertäuscht? Wirklich irgendwann dachte, aber wirklich, die Leute haben mir das auch vermittelt, behaupte ich. Also das war jetzt gar nicht forsch oder so. Da hätte ich, dann wäre ich, glaube ich, auch sehr schüchtern, ehrlich gesagt. Sondern ich habe irgendwann einfach gesagt, so, ja, nee, gut, an welchen Tagen können Sie denn? Dann würde ich hier mal einen Termin für Sie raussuchen. Mhm. Und, hey, wir waren nicht dabei alle, aber es mag sein, dass ich auch einfach in paar Fällen hintereinander Glück hatte, aber es war nie so, dass irgendjemand meinte, na, nicht so schnell mit den Pferden oder so. Also das ist mir wirklich kein einziges Mal passiert. Und wo ich dann auch gemerkt habe, ey, man kann da auch ein bisschen selbstbewusster ruhig auftreten, weil irgendwann ist auch gut. Und ich hatte dann, und das wünsche ich auch jedem, der zuhört, ich hatte halt irgendwann auch wirklich das Gefühl, so pass mal auf, das, was ich dir jetzt alles geduldsam, nett, sehr freundlich und nicht mal unscharmant erklärt habe, das reicht dann auch. Jeder hätte mich noch 20 Fragen fragen dürfen und das wäre kein Problem gewesen. Aber wo ich eben wirklich dachte, nö, wenn der halbwegs durchschnittsintelligent ist, hat er jetzt alles begriffen.
Mhm. Ja, mit der Lockerheit, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich denke auch, man darf nicht zu verbissen und zu forsch und vor allen Dingen verkrampft daran gehen. Ja? Dann haben wir nämlich genau das, was wir ja nicht wollten, nämlich dann wirken wir sehr, dass wir die Leute in eine bestimmte Richtung treiben und keiner will getrieben werden oder unter Druck gesetzt werden.
Auf Neudeutsch desperate.
Ja, die das lässt sich am Ende auch am besten erreichen, wenn man dafür sorgt, dass man insgesamt genug Projekte hat. Mhm. Wenn ich natürlich nur ein Angebot draußen habe und wenn der jetzt nicht kauft, dann kann ich meine Miete nicht mehr zahlen.
Und wenn der total abhängig ist, ne? Genau.
Er kann meine Miete nicht mehr zahlen, dann kann ich machen, was ich will. Da steht mir mit Sicherheit der Schweiß auf der Stirn. Wenn ich aber 20 Projekte habe, ich weiß gar nicht, welches ich wann zuerst machen soll, und dann habe ich jemanden, dann heißt es ja nicht, dass ich dann lässig bin und auch ist mir egal. Aber es ist so ein bisschen dieses Thema zu sagen, ich frage den jetzt, wenn er will, ist gut und wenn er nicht will, ist auch gut, weil ich habe wirklich einen positiven genug. Und das führt dann dazu, dass ich auch auf der gleichen Ebene mit meinem Kunden bin, wo ich auch hingehöre, nämlich zu sagen, auf Augenhöhe mit dem zu sagen kann, okay, was müssen wir jetzt machen, um zusammenzuarbeiten? Und wenn er das nicht will, ist es nicht schlimm und wenn er es will, ist es gut. Und eben nicht diesen Druck zu haben, oh Mann, ich muss das jetzt schnell verkaufen, sonst kann ich, wie gesagt, meine Miete nicht zahlen. Ja, das wäre ganz schön doof. Nichtsdestotrotz, ein paar kleinere Tricks will ich doch noch verraten, die vielleicht der eine oder andere auch. Er kann mal drüber nachdenken. Ich will ja gar nicht sagen, soll man das alles machen? Und man kann natürlich wie bei jeder Sache sagen, oh, das ist aber ganz schön böse. Sondern es geht auch zum Teil darum, festzustellen, wie ist die Kauftemperatur von demjenigen, mit dem ich arbeite. Ja?
Kauftemperatur. Für mich das persönliche Wort des Tages, wenn ich das sagen darf.
Das Wort des Jahres.
Jetzt schon das Wort des Jahres. Also die Kauftemperatur. Was ist denn die Kauftemperatur, Andi? Hast du eine Idee, was das ist?
Ich bin ganz sicher, du kannst es noch viel schöner erklären, als ich es jemals
in meinen Vorstellungen. Aber du findest es ein schönes Wort, ja?
Es scheint mir doch recht selbsterklärend.
Ja, also jemand hat diesen Zeitpunkt erreicht und das ist...
Schmiede den Kunden, solange er heiß ist, kommt mir da in den Kopf.
Die Siedetemperatur. Ja.
Es gibt so einen Zeitpunkt...
Nee, dann verdampft der Kunde, Petra, das wäre wieder falsch.
Das ist ein bisschen untersieden. Ja. Also wir wollen einen Kunden haben, der sagt, ja, ich bin da interessiert, ich will das sozusagen machen. So, und dazu muss ich rausfinden, wo ist der denn mit dem Ganzen, ja? Ist der bei mir und meinem Prozess oder ist er nur höflich und hört sich all die Details an? Und wenn ein Kunde mir im Laufe dieser, und wir reden immer jetzt über die Abschlussphase, ich will das nochmal betonen, dass die Leute das nicht verwechseln mit am Anfang, sondern am Anfang geht es darum, Fragen zu stellen, die Informationen zu sammeln, die ganzen Fakten, so wie wir es besprochen haben, über die verschiedenen Vertriebsphasen. Und ich bin jetzt sozusagen am Schluss angekommen, ja? Ich habe ein Angebot vorgelegt, ich weiß, dass der das kaufen kann oder könnte. Ich weiß, dass es sein Thema löst, warum er sich überhaupt mit mir unterhält. All das habe ich. Und jetzt nehme ich Details, die ich am Anfang als offensichtlich weiß, dass er die will. Und sage sie absichtlich falsch. Also ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier, wir haben, was für, Petra weiß das immer, die Himmelsrichtung. Was für ein Fenster ist jetzt hier hinter mir?
Süden, oder?
Süden und dann ist auf der anderen Seite logischerweise Norden. Also ich habe ein Südfenster.
Wer wie wir gerade gegenüber von Toni sitzt und von der Sonne geblendet wird, ahnt, es könnte Süden sein.
Das könnte Süden sein. So, also wir haben hier Süden, ja. Also in meinem Rücken ist im Moment Süden, ich blicke Richtung Norden.
Wo Toni ist, ist Süden.
Ja, ganz
ist
toll.
Ist Sonne.
So, also genug Blödsinn. Also wir haben jetzt ich bin jetzt ein Fensterverkäufer und jemand kommt zu mir und der redet über seine Wohnung und sagt, er hätte gerne da jetzt ein Fenster gebaut. Und der sagt mir offensichtlich, das geht um das Südfenster. Ja, dann reden wir vielleicht über Wärmedämmung und Sonnenschutz und was auch immer. Und kurz vor, jetzt am Schluss sage ich, und dann, ja, es ging ja dann nochmal um dieses Ostfenster, was Sie jetzt machen wollten. Und was will ich mit dieser bewussten Falschaussage erreichen?
Keine Ahnung.
Was würdest du denn machen, wenn du weißt, es geht um Südfenster und der sagt jetzt, wir reden über das Ostfenster?
Sagt der Verkäufer oder der Kunde?
Ja, der Verkäufer.
Ich würde denken, der hört mir nicht richtig zu. Was ist denn das für eine Pfeife?
Und dann, was machst du trotzdem?
Fällt mir keine zivile Antwort ein zu.
Nimm mich. Als Beispiel.
Soll ich dich als Beispiel, was würdest du machen, Petra?
Nein, ich würde sagen, nee, ging doch ums Südfenster.
Genau. Ja, schon klar, aber...
Aber das würdest du sagen.
Ja, sicher würde ich das sagen.
Ja, klar. Also du korrigierst
den. Ja,
und
dann sagt der Verkäufer, ich wollte nur gucken, ob sie zuhören oder was.
Nee. Der sagt nichts dazu. Sagt, oh, Entschuldigung, ich habe hier auch Südfenster aufgeschrieben, ich habe mich vertan. Der entscheidende Punkt ist, wenn der an dieser Stelle nicht reagieren würde, der Kunde, was wüsste man dann?
Ich weiß es nicht. Ist das hier Gebärdenfernsehen oder was soll das werden?
Es ist uns allen klar, wir fragen, wo gerade deine...
Hier ist so gerne so eine Kanopetra sagen. Ich weiß es nicht.
Easy. Ja, das ist so einfach.
Ja, was passiert, wenn er das nicht sagt? Und der hört mir nicht zu.
Dann, er hat das schon abgehakt.
Dann ist er sozusagen gar nicht dabei. Ist ihm gar nicht wichtig, dass er da gar nicht... Ist er schon gar nicht mit dir auf einer Ebene dabei und scheint ihm das nicht wichtig zu sein. Dann weiß schon, okay, brauche ich da nicht mehr so viel Energie reinzustecken.
Ja, das kommen solche debilen Testfragen. Ja, okay, es tut mir leid. Also dann.
Nee, Andi, jetzt mal zurück. Jetzt ja, mal rüber, ja. Über die Dinge, über die wir hier sprechen, das ist genau dieses diffizile Zeugs, ja?
Ja.
Worauf es im Vertrieb und im Abschluss ankommt.
Ja, okay, es fällt mir schwer, mich darauf einzulassen, weil ich ein Problem damit hätte, einem Kunden oder gar Patienten mutwillig was Falsches zu sagen, um zu prüfen, ob er intellektuell dabei ist. Ganz ehrlich, also ich werde mich gern dran gewöhnen. Wie fast alles von dir ist das bestimmt auch keine schlechte oder falsche Idee. Okay, aber deine Frage war ja die andere. Deine Frage war, was wäre, wenn ich jetzt nicht auf das Ostfenster reagiere?
Correctement.
Dann kann das wohl heißen, dass mir das dann wurscht ist. Wenn ich dich nicht mal mehr korrigiere, will ich vielleicht bloß das Gespräch beenden und sagen, ist ja egal, nimmst du ihn nicht, jetzt musst du ihm nicht sagen, dass er auch das falsche Fenster hat, der Depp. Ist das das, worauf du hinaus wolltest?
Dann kann es sein, dass ich den schon lange verloren habe, ja? Vertrieblich.
Okay.
Ja, aber das ist wirklich wichtig. Jetzt ist das für dich vielleicht nicht so offensichtlich, aber es ist so, die Menschen, das Hauptproblem im Vertrieb besteht darin, nicht, dass die Leute dir die Wahrheit sagen, sondern dass sie zu höflich sind, dir die Wahrheit zu sagen. Da kommt jemand, ich sehe das immer wieder, auch bei diesen Businessplan-Wettbewerben, da kommen Leute mit Geschäftsideen und du hörst dir die an und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Und das erzählen die ja ganz vielen Leuten. Und dann haben manche haben ganz interessante Ideen und manche haben Ideen, wo ich mich frage, wie will man davon leben? Und andere haben Ideen...
Genau, das gibt's schon lange und die es machen, sind schon alle tot.
Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Und eins, was mir auffällt, ist, ich beobachte ja nicht nur, was sag ich? Weil im Normalfall sage ich, erklären Sie mir mal, wie Sie davon leben wollen. Ja, weil mir ist irgendwie... unklar ist, weil ich versuche eben immer zu verstehen, wie man aus einem Geschäftsmodell dann seine monatlichen Kosten decken kann oder welchen Aufwand man braucht.
Das ist auch super interessant.
Ja, so. Und jetzt beobachte ich aber auch bei so Veranstaltungen, wie dann andere Leute extrem höflich, ja, ach, ist ja toll, toll, toll. Und das einzige Feedback, was die Leute kriegen, ist ein sehr höfliches.
Genau, weiter so.
Hurra, hurra, ja, tolle Sache, oh, ist ja toll, ja, ach, toll, 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 ja. Und
genau, und die nächste schlimme Phase, wir wechseln jetzt fast das Thema, aber die nächste schlimme Phase ist, dass sie dann naturgemäß rumrennen und sagen, alle finden ihre Idee gut und schmeißen sich noch mehr in den Müll rein.
Genau. Und jetzt kommt's, das Gleiche gilt aber auch andersrum, wenn wir was anbieten, ist das, was wir da erleben, ist ja nicht eine Boshaftigkeit von demjenigen, der sich mit uns unterhält, sondern es ist pure Höflichkeit, dass der eben im Gespräch den Leuten nicht sagen will, oh, was ist das denn hier? Solltest du mehrere Wochen mit jemandem gearbeitet haben, immer wieder den getroffen haben und du bist ein sympathischer, netter Mensch, dann passiert genau das Gleiche, dass der möglicherweise dir nicht sagen will, nee, ich kann das nicht entscheiden oder nee, ich hab's mir anders überlegt oder ich finde das doch nicht so toll, ja? Viele Leute haben ein Riesenproblem, das klar zu sagen. Und das ist genau das, was wir versuchen. Wir versuchen rauszufinden, was ist der Haken? Warum kommen wir nicht weiter? Statt am Schluss 45 offene Angebote zu haben, wo wir immer denken, der hat ja immer was Positives gesagt, das müsste ja eigentlich klappen. Das Hauptproblem im Vertrieb ist die diplomatische Unwahrheit, die die Menschen sagen. Es ist nicht die Wahrheit, wenn jemand dir sagt, nee, danke schön, das will ich nicht, das ist toll, dann können wir es abhaken und können zum nächsten gehen. Wir werden aber nur bezahlt, wenn wir mit einem Abschluss nach Hause kommen und der Kunde am Schluss die Dienstleistung oder das Produkt bezahlt, wenn wir dann die Rechnung stellen. Und deswegen ist so wichtig rauszufinden, ob der sozusagen bei uns ist. Auch wenn einem das vielleicht merkwürdig vorkommt. Aber es geht genau darum, rauszufinden, ist das nur Höflichkeit, dass der sagt, oh ja, super spannend, tolle Sache, ja, oh ja, finde ich ja gut, ja, machen Sie mir mal ein Angebot. Oder ist das wirklich gedacht, okay, das ist spannend, weil ich will wirklich was damit anfangen. Und ich würde mir mehr wünschen, dass wir grundsätzlich, also auch anderen Anbietern, wenn jemand kommt, ja, wenn der anruft und sagt, ich will ihm das und das anbieten, dass wir uns das wirklich überlegen und dann nicht nur aus reiner Höflichkeit sagen, ja, melden Sie sich mal im halben Jahr wieder, im Moment geht's gerade nicht, aber grundsätzlich interessant, statt zu sagen, nee, das interessiert mich nicht. Es mögt zwar auf den ersten Blick ein bisschen brutal rüberkommen, aber es wäre wahrscheinlich besser. Und weil das aber so ist, das ist sozusagen mein Wunschgedanke, die Leute wären ehrlicher miteinander, was diese Sachen angeht. Das ist ein Wunschgedanke, der wird nicht eintreten. Die Menschen sind diplomatisch sozialisiert und wahrheitssagend. Weil die Unwahrheit ist eben weniger brutal.
Ja, das würde ich aber nicht mal diplomatisch nennen, ehrlich gesagt. Ohne mich über die Erziehung der meisten zu äußern, sondern einfach höflich.
Ja, dann nenn's höflich, aber es bleibt das Gleiche.
Also du sagst ja auch nicht im Bus, hey, das Kleid sieht scheiße aus. Also es ist ja, hat ja mit Diplomatie nichts zu tun, es ist halt einfach der Umgang miteinander.
Aber das ist in dem Fall möglicherweise so, dass gar nicht stimmt. Und trotzdem sagen es die Leute. Und es würde besser sein, vielleicht würde einer sagen, du, dieses Kleid geht gar nicht. Ja, wie siehst du denn darin aus? Würde vielleicht besser sein, würde er was anderes anziehen. Da aber denkt, jeder sagt, und das Kleid, toll, toll, toll. Jeder sagt das, dann denkt die wirklich, das ist ja toll, die Person, die das anhat. Und so ähnlich ist es auch mit uns. Wir bieten was an und kriegen kein echtes Feedback. Und Vertrieb bedeutet, dass man rausfindet, zumindest versucht rauszufinden, was die Wahrheit ist, damit wir dann entscheiden können, kommen wir zusammen, können wir zusammen arbeiten oder macht es gar keinen Sinn, dem weiter hinterher zu laufen? Ja.
Gut, und wie unsere jeden Tag mehr verehrten Hörer werde ich das dann auch mal sacken lassen, nur für mich. Und vielleicht war ich ja wieder mal nicht der Einzige, kam so diese Idee zu sagen, ja, Frau Sowieso, dann sehen wir uns in zwei Wochen und dann schauen wir mal wegen ihres Asthmas. Ich habe aber Krebs. Sorry, das kommt mir aufs erste Hören dann doch so ein bisschen komisch vor und auch nicht gerade produktiv. Aber das liegt wahrscheinlich einmal mehr an mir, da deutlicher zu abstrahieren.
Du musst das auch nicht immer anwenden. Überhaupt nicht. Also das heißt auch nicht, dass man diese Technik nun sehr häufig anwenden muss. Ich denke, es ist schon eine sehr spezielle und eine sehr durchaus kraftvolle.
Denke ich auch.
Okay.
Wir werden es ausprobieren. Andi wird jetzt in Zukunft sehen, ob die Leute ihm noch zuhören.
Ja. Viel gut. Spaß, wenn ihr Andi anruft.
Genau. Darum auch mein Rausschmeißer für heute. Das ist, glaube ich, auch der einzige Ausschnitt, den ich davon jemals gesehen habe. Deutschland sucht den Superstar. Ist wirklich eine tolle Szene, weil diese Juroren, die ja daneben und das Letzte eigentlich da ausnahmsweise mal echt nett und harmlos sind, weil da so ein armes Mädchen steht und völligen Quatsch macht. Und sagt, meine Freunde sagen aber alle, ich singe gut. Und die eine Frau in der Jury, die ist jetzt wirklich richtig bedeppert da und nicht arrogant und gemein, sondern sagt, ey, du hast echt schlimme Freunde, wenn die, also jetzt ernsthaft, hör dich mal an, du hast echt schlimme Freunde, wenn die dir erzählen, du kannst singen. Gut, in diesem Sinne, ich habe Freunde, die mir sagen, ich kann gut sprechen und verabschiede mich für diese Woche. Und auch eure Gereas sagen tschüss.
Tschüss.
Und tschüss und nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.